Fears we're on the brink of another global financial crisis.
Defended sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitze recorded.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der hohe Preis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Der US-Dollar ist nicht eine Währung wie jeder andere. Er gilt als Leitwährung des globalen Finanzsystems. Ein Großteil des Welthandels wird in Dollar abgewickelt und die meisten Zentralbanken halten den überwiegenden Teil ihrer Währungsreserven in der US-Währung. Doch das könnte sich nun ändern. Durch die neue US-Zollpolitik von US-Präsident Trump kam es zu einer deutlichen Abwertung des Dollars gegenüber dem Euro und anderen wichtigen Währungen. Kommt die privilegierte Rolle des Dollars im Weltfinanzsystem damit zu einem Ende? Darüber wird momentan viel debattiert. Manche Finanzexpertinnen sehen eine Chance auch für eine stärkere internationale Rolle des Euros. Auch die als BRICS Plus zusammengeschlossenen großen Entwicklungsländer, darunter unter anderem Brasilien, Indien, China, diskutieren seit langem Alternativen zum Dollar. Denn es sind besonders die Entwicklungs- und Schwellenländer, deren Wirtschaft stark von den Auswirkungen des Dollarsystems und der vom Westen geprägten internationalen Finanzordnung abhängen.
Die Rolle des US-Dollars in der Weltwirtschaft und was ein möglicher Abschied von seiner Vormachtstellung bedeuten könnte, das ist unser Thema heute in Märkte, Mächte, Emissionen. Heute ist der 12. Mai. Die Medien melden eine weitgehende Einigung im Handelsstreit zwischen USA und China. Auch darüber werden wir mit Bezug auf unser Thema sprechen. Mein Name ist Jörg Haas von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ich bin Sarah Ribbert und gemeinsam sprechen wir wie immer mit Adam Tooze, Wirtschaftshistoriker und Publizist. Hallo Adam.
Hi.
Adam, der US-Dollar ist ja nicht irgendeine Währung. Er ist die Leitwährung der Weltwirtschaft und wichtigste Reservewährung. Was bedeutet das eigentlich und wie kam es eigentlich historisch zu dieser Rolle?
Zum Verständnis ist wichtig zu sagen, das sind nicht formell oder rechtlich bestimmte Rollen, wie das vormals der Fall war, sondern die gegenwärtige Situation ist eine historisch gewachsene, eine fahrtabhängige Situation, wie man sagt. Und man kann grosso modo die Geschichte der Weltwirtschaft in vier Epochen unterteilen und wir sind in der vierten dieser Epochen, die jeweils ein anderes Währungssystem hatten. Also richtig intensiv wurde der globale Austausch ab Mitte des 19. Jahrhunderts und in dieser Epoche etablierte sich Gold als zentraler Maßstab aller wichtigen Währungen. Es gab auch Silberwährungen, China war wohl die wichtigste, aber bestimmt war Gold. Das heißt, die Währungen wurden jeweils landesintern von einer Zentralbank oder vom Schatzamt mit Metallreserven gedeckt. Das ist gewisserweise diese Idee einer Reserve. Und diese Reserven waren vor allem goldbasiert. Das Finanzsystem drehte sich geografisch dabei vor allem um London, die Hauptstadt und der Finanzplatz des britischen Empires. Man kann also von einem goldbasierten und London-zentrierten System sprechen in der Zeit vor 1914, nicht aber im modernen Sinne von einem Pfundsystem. Das Pfund war im Grunde einfach nur eine Währung unter anderem, die alle auf Gold basierten. Und das änderte sich mit dem Ersten Weltkrieg in der Zwischenkriegszeit, also zwischen 1918 und 1939, sehen wir zunehmend gemischte Gold- und währungsbasierte Reserven. In den 30er Jahren verschiedene Währungsexperimente nach der Großen Depression. Vor allem wurden Pfund und Dollar gehalten nach wie vor und das war sehr, sehr instabil, hat sich nicht bewährt. Dementsprechend wurde dann in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs unter den Alliierten ein neues System abgemacht. Das ist die berühmte Bretton Woods-Konferenz, das Amerika zum Zentrum machte und zwar in neuartiger Weise. Also Gold war immer noch das Fundament des Systems, aber nur der Wert des Dollars wurde direkt in Gold bestimmt und alle Mitglieder des Bretton Woods-Systems, Großbritannien, Frankreich, Italien, Westdeutschland kommt erst später dazu, haben ihre Währung gegenüber dem Dollar einen fixen Wert eingehalten und sie haben Dollar als Reserven gehalten. Und Gold wurde zunehmend von den USA monopolisiert und kontrolliert. Das ist das berühmte Fort Knox, das James-Bond-Film. Goldfinger dreht sich darum. Dieses System wird sehr oft auch in progressiven Kreisen als Modell der Stabilität zitiert. Man verlangt ein neues Bretton Woods, dieses Slogan hört man, aber das finde ich immer sehr erstaunlich, weil es war ein absolut asymmetrisches System. Es ist nicht nachkriegs, sondern kriegsbedingt. Und es funktionierte relativ kurz. Das heißt, Mitte der 50er Jahre wurde es im Grunde erst eingeführt und bis zum Ende der 60er Jahre zerplatzte es bereits. Es zerbarst zwischen 71 und 73. Richard Nixon als amerikanischer Präsident hat auch hier eine besondere historische Bedeutung. Und damals, frühe 70er Jahre, vor 50 Jahren, treten wir in die neue Ära, die nach wie vor unsere ist, in der keine Währung mehr seinen Wert aus einer Metallbasis ableitet. Das ist wirklich das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, in dem das der Fall ist. Es wird sehr unterschätzt als historische Zäsur. Wir sind in einem sogenannten Fiat-Geldsystem. Das heißt, es ist das Machtwort des Staates, das letztendlich bestimmend ist. Und Zentralbanken und Schatzämter stehen an der Spitze einer Geldpyramide. Man befürchtete zunächst, dass das zur politischen Willkür führt, zur außer Rand und Band Hyperinflation, Währungschaos. Und die 70er Jahre waren natürlich wild im Vergleich zu heute. Aber was sich daraus etablierte, war nicht das Chaos, sondern ein Konkurrenzsystem von Währungen, in dem das Dollar primus inter pares ist. Also im Grunde wie alle anderen Währungen auch, aber eben nicht. 50% aller Kredite von Banken werden in Dollar vergeben, 54% des Welthandels wird in Dollar verrechnet, 59% aller Währungsreserven werden in Dollar gehalten, dagegen nur 20% in Euro. 60% aller Schuldentitel werden in Dollar vergeben, das sind also handelsbare Schulden. Und 90% aller Währungstransaktionen laufen über den Dollar. Es ist sehr selten, dass, was weiß ich, Rubel in UN direkt übertragen werden, sondern tendenziell geht es immer über den Dollar. Und das ist im Vergleich, und das ist die Disproportionalität, die natürlich die Frage nach der Zukunft aufwirft, zum Gewicht Amerikas in der Weltwirtschaft nach gegenwärtigen Wechselkursen gerechnet ein Viertel der Weltwirtschaft, wird der USA zugeschrieben nach Kaufkraftparitäten 15%. Und es ist diese Disproportionalität, die gewisserweise das Dollar als Leitwährung, als dominante Währung charakterisiert.
Diese Zahlen, die du jetzt genannt hast, die deuten ja schon darauf hin, dass die Rolle des US-Dollars in jedem Fall außerordentlich ist. Kannst du uns als Nicht-Ökonominnen und auch unseren Zuhörern einmal erklären, worin diese außerordentlichen Rolle des Dollars liegt?
Ja, ich meine, zunächst ist es wirklich eine Frage der Produktion. Die Dominanz des Dollars geht historisch auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Man könnte sogar den Ersten Weltkrieg zitieren, aber richtig krass wird's nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damals, weil die USA natürlich als Hauptwirtschaft unverzerrt aus dem Krieg hervorgeht, und dann hatten wir auch noch die fordistische Epoche in den Jahrzehnten davor, waren amerikanische Fabriken für rund 50% des Ausstoßes der verarbeitenden Industrie global verantwortlich. Das ist also noch dominanter als China im Moment. Und dazu kam, dass die Farmer Amerikas riesige Getreideernten eingefahren haben und die USA pumpten auch noch Öl dazu. Das heißt, alle aus dem Krieg kommenden Volkswirtschaften der Welt wollten in Amerika einkaufen, wollten amerikanische Sachen kaufen. Das ist ja nicht die Situation im Moment. Aber damals war das gute, gut riechende, gut aussehende Zeug, war alles amerikanisch und dafür brauchte man Dollar. Das erzeugte dann gewisserweise so eine Art Torschlusspanik, weil alle wussten, dass alle Dollar brauchten, versuchten alle gewisserweise ihren Handel nach Amerika auszurichten, um da die unerschwinglichen Dollar zu bekommen. Unter anderem war der Marshallplan ein Versuch Amerikas, das zu entwirren, also diesen Knäuel zu entwirren und den Europäern irgendwie wieder beizubringen, sie daran zu erinnern, dass sie auch unter anderem gegenseitig sich was abkaufen könnten und nicht nur eine amerikazentrierte Weltwirtschaft existiert. Das ist also der erste Grund, das ist der handelsbasierte Grund und daraus folgen dann weitere Dinge. In den 50er und 60er Jahren entsteht der sogenannte Offshore-Dollar-Markt, also die Finanzmärkte, wo in Dollar geliehen und geborgt und gehandelt wird, aber außerhalb Amerikas. Dieser Markt entsteht, weil Exporteure und Importeure nach wie vor Dollar brauchen für ihre Geschäfte. Der Ölhandel, als er im sehr großen Maße beginnt zu florieren in der Nachkriegszeit, vor allem zentriert um den Golf, um den Nahen Osten, wird dann auch in Dollar denominiert. Und das alles erzeugt Netzwerkeffekte. Das sind Situationen, in denen im Grunde es keine fundamentalen Gründe gibt, warum wir alle vom Dollar abhängen, aber weil alle anderen Menschen und alle anderen Unternehmen ihre Geschäfte in Dollar abwickeln wollen, wollen wir es auch. Das ist ja im Grunde auch ein fundamentaler Aspekt des Geldwesens insgesamt, dass das Geld ja an sich keinen Wert hat, sondern einen Wert, weil es in anderen Transaktionen verwendet wird. Das gilt doppelt für den Dollar. Und daraus entstehen dann in Amerika selbst Dienstleistungen, also jetzt nicht Güter, sondern Dienstleistungen, Finanzmärkte und Finanzdienstleistungen, die vor allem in Dollar operieren, um Märkte für Finanztransaktionen und für Wertpapiere, die in Dollar denominiert sind, die es in dieser Dichte, in dieser Fülle, in dieser Komplexität, in dieser Liquidität, und das ist ja bei Finanztransaktionen immer sehr wichtig, kann ich das Zeug schnell verkaufen, wenn ich es will, die es in dieser Form nirgendwo anders in der Welt gibt. Und das wird dann, und hier kommt jetzt die Politik dazu, durch die Macht Amerikas unterschrieben. Und das hat zwei Dimensionen. Das eine ist gewisserweise ein Zwang. Das heißt, die Europäer, die Japaner, die Golfstaaten sind alle Teil des amerikanischen Sicherheitsapparates und wissen, dass sie Amerika in diesem Sinne etwas schulden, sind also für amerikanischen Druck empfindlich. Das nimmt ganz verschiedene Formen an. Und das andere ist, dass Amerika auch sich selbst zum Teil zwingt. Die entscheidende Situation kommt 1979 mit dem sogenannten Volcker-Schock, als die Zentralbank Amerikas, die berühmte Federal Reserve, schlagartig die Zinsen bis 15% und noch höher treibt. Und dadurch unterschreibt man gewisserweise die zentrale Rolle des Dollars, dass im entscheidenden Moment die amerikanische Zentralbank einschreitet, um für Stabilität, Geldwertstabilität zu sorgen. Aber dann auch umgekehrt in Momenten von Finanzkrisen bereit ist, mit üppiger Liquidität einzusteigen. Das haben die Amerikaner in letzter Zeit zweimal bewiesen, 2008 während der großen Finanzkrise, die eine Dollarsystemkrise war, europäische, amerikanische und asiatische Banken alle zusammen, hingen dann am Tropf der amerikanischen Zentralbank, die Dollarliquidität vergeben hat, und dann nochmal 2020 während der Covid-Krise. Es waren ursprünglich Handelsfaktoren, es sind dann Netzwerkeffekte, es sind dazukommende Finanzdienstleistungen und dann gewisserweise dieses Diskretionäre, dieses auf Politik und politische Macht basierende Bereitschaft des amerikanischen Staates, das System einzuhegen, zu bestimmen, Macht auszuüben und dann im Notfall gewisserweise dann auch entsprechend entweder aufs Gas oder auf die Bremse zu drücken.
Es ist ja ab und zu die Rede im Kontext dieser Rolle des Dollars von einem sogenannten exorbitanten Privileg der USA. Was ist eigentlich dieses Privileg, oder ist es wirklich ein Privileg oder eher eine Last?
Le privilège exorbitant, also mit einem möglichst starken französischen Akzent muss das ausgesprochen werden. Das ist eine etwas beleidigte Ausspruch von französischen Finanzpolitikern in den 60er Jahren, die merken, dass in dem damaligen Bretton Woods System mit der Funktion des Dollars als Reserve und die Koppelung des Dollars an Gold und die Koppelung aller anderen Währungen an den Dollar, das bedeutete, dass das amerikanische Außenhandelskonto nicht ausgeglichen sein muss. Andere würden sagen, dass es nicht ausgeglichen sein kann. Denn wenn andere Dollar als Reserve halten wollen, kaufen sie de facto amerikanische Schuldentitel und halten sie. Und das sind im Grunde Exporte, aber halt der Papiere eine Art. Also das sind Wertpapiere, die gehalten wird. Und die Erlöse daraus können die Amerikaner dafür verwenden, um ausländische Güter zu kaufen. Das ist die eine Perspektive. Die andere, realwirtschaftlich gesehen, wäre, dass es für die amerikanischen Konsumenten ein tolles Deal ist. Weil wir, muss ich sagen, wir kriegen ausländisches Zeug, ohne dafür arbeiten zu müssen. Auf der umgekehrten Seite könnte man in der gegenwärtigen industriepolitisch fixierten Situation sagen, von der Produktionsseite her gesehen, sind amerikanische Produzenten benachteiligt, weil sie ständig unter Konkurrenzdruck stehen, weil Amerika auch etwas anderes exportiert, nämlich Schuldentitel. Und wir im Grunde dementsprechend in Amerika ausländische Güter im Tausch gegen Papier konsumieren, und das ist natürlich aus der Perspektive eines amerikanischen Produzenten sehr benachteiligt. Als dritte Dimension, und das ist ja bei VWL-Fragen oft der Fall, dass man sie aus verschiedener Perspektive jeweils beschreiben kann, man könnte auch sagen, das Dollar ist chronisch überbewertet. Das heißt also, ausländische Investoren wollen Dollar, nicht weil sie amerikanische Güter kaufen wollen, weil sie Dollar an sich haben wollen, als Wert an sich, möglicherweise natürlich auch Schuldentitel und andere Anlagen. Und das bedeutet, dass wir Importe billiger bekommen, unsere amerikanische Exporte wiederum natürlich dadurch überteuert sind und nicht die gleiche Wettbewerbsfähigkeit haben. Es ist Vergleich analog zum sogenannten Dutch Disease, also die Verdrängung von Exporten durch Rohstoffexporte. Das sieht man ja bei den Entwicklungsländern oft. Und in diesem Fall werden die Produkte der verarbeitenden Industrie in Amerika durch diesen Export von Finanztiteln verdrängt. Das ist gewisserweise die gegenwärtige Einschätzung. Ich meine, man weiß gar nicht so, wie ernst man das nehmen soll, aber es scheint, dass es Leute um Trump herum gibt, die tatsächlich sich davon überzeugt haben, dass diese Rolle als Reservewährung nicht ein exorbitantes Privileg, sondern eine exorbitante Bürde ist. Die Frage ist nur, wie wickelt man das ab? Über 10 Billionen an amerikanischen Werten werden ja im Ausland gehalten. Und wie schafft man eine Umstellung auf ein eher paritätisches System? Sich das überhaupt vorzustellen, ist genug, um Krisen auszulösen.
Ein weiterer Vorteil, den die USA ja hat, ist dadurch, dass die Nachfrage nach US-Dollars so groß ist und so viele Schuldtitel ausgegeben werden, dass die Zinskosten extrem niedrig sind im Vergleich zu anderen Ländern.
Das ist nicht ganz wahr, weil die amerikanische Schuldenturm ist riesig. Zum Beispiel, das ist sehr wichtig für das deutsche Publikum zu wissen, dass der deutsche Staat sich für rund die Hälfte Geld leihen kann, dessen, was der amerikanische Staat bezahlt. Die Schulden für Amerika sind im Verhältnis zur Schuldenmasse relativ gering. Das ist der entscheidende Punkt. Also die absolute Zinsrate ist für die Schweiz oder für Deutschland, also wirklich Niedrigschuldländer, erheblich geringer. Es ist nicht so, dass der amerikanische Staat nichts bezahlt für seine Schulden. Die Zeiten sind lange vorbei, in dem die amerikanischen Schuldentitel durch die niedrigsten Zins charakterisiert wurden. Sie sind einfach gängiger. Es gibt Billionen von ihnen, die man kaufen und verkaufen kann. Und das stimmt einfach für deutsche Schuldentitel nicht. Der Markt ist einfach nicht tief genug. Und das wird dann auch in den Preisen und dann umgekehrt in den Renditen spiegelt sich das. Im Vergleich zu Entwicklungsländern ist natürlich die amerikanische Zinsrate niedriger.
Ja, das ist gut, dass du es nochmal differenzierst. Und gleichzeitig ist natürlich trotzdem, dass es da diesen Convenience-Bias gibt. Also weil die US-Anleihen so nachgefragt sind, investieren halt viele Investoren auch weiterhin darin, auch wenn die Zinsen dann zum Teil höher sind als jetzt im Vergleich zum Beispiel zu deutschen Anleihen.
Das ist ja auch so ein ganz fundamentaler Punkt. Vor allem aus linker Perspektive stellt man sich ja vor, die Investoren haben die gesamte Macht, weil sie Geld irgendwo anlegen können oder eben nicht. Aber wenn du richtig große Geldhalten verwalten musst, das heißt, du hast Billionen, dann ist dein Problem, dass du sie irgendwo anlegen musst. Und das Problem bei den deutschen Werten ist buchstäblich, dass es davon auf den offenen Markt vielleicht ein paar hundert Milliarden gibt, mit denen man handeln kann, und das reicht einfach nicht. Das heißt also, wenn du ein großes Portfolio anlegen willst, dann ist Amerika irgendwie alternativlos. Weil nur sie diese Riesenmengen an Schulden vergeben haben. Wenn man sich die sogenannten sicheren Assets ansieht und den amerikanischen Anteil daran, dann greift man auf einmal diese Perspektive, die die Pensionskassen und Versicherungskassen von Taiwan dazu bringt, ihr Geld in Amerika anzulegen. Oder die großen Rentenkassen Japans. Die sind alle in Amerika investiert, weil es nur dort diese Berge an halbwegs sicheren Anlagen gibt, die auch halbwegs verzinst werden. Ich meine, ich sage das immer, das Dollar ist jetzt keine Luxuswährung, das ist kein Rolls-Royce, es ist nicht mal obere Mittelklasse, das wäre die Euro. Es ist Massenware Dollar, aber eben deshalb auch überall verfügbar, kann überall bedient werden, die Ersatzteile sind immer da, es ist eine große Fabrik, die genügend Kapazität hat, man muss sich den Dollar als VW Golf vorstellen. Es ist nicht Rolls-Royce, es ist nicht mal Audi, es ist wirklich Golf.
Ja, stimmt. Von Reisen in verschiedenen Ländern des globalen Südens. Mit einem Bündel Dollar kommt man sehr weit herum, weil jeder Dollar will oder annimmt. Das ist sehr auffällig. Ja, vielleicht nochmal gerade Stichwort globaler Süden. Welche Rolle hat eigentlich dieses auf den Dollar zentrierte Finanzsystem für gerade diese Länder des globalen Südens, für die peripheren Länder?
Ja, da geht's wirklich auch an die Fundamente. Also wenn man sich fragt, was heißt es, ein Entwicklungsland zu sein, dann heißt es, man ist arm, also das durchschnittliche Jahreseinkommen ist sehr niedrig, es fehlt breitbasiertes Vermögen, es fehlt Infrastruktur, komplexe marktmächtige Firmen, etc., etc., etc. Und man wird einer Regierung in einem solchen Land nur ganz bedingt zutrauen, hohe Schulden zu tragen. Vor allem wird man befürchten, dass eine solche Regierung versucht sein wird, sich zu übernehmen, und wenn die Schulden in heimischer Währung vergeben worden sind, dann wird man vermuten, dass diese Regierung mit Inflation sie einfach entwerten wird oder sonst in irgendeiner Weise verstaatlichen wird. Das heißt, es fehlt Staatsautorität, um Schulden zu tragen. Das Problem ist natürlich, dass es ohne Schulden keine Investitionen gibt und ohne Investitionen kein Wachstum. Man befindet sich in einem Teufelskreis. Entwickelte Länder umgekehrt haben hohe durchschnittliche Einkommen, breitbasierte olympische Vermögen, komplexe Wirtschaftsinstrukturen, die Schulden, Last ist deshalb machbar, kann deshalb größer sein, man kann mehr Investitionen investieren und deshalb trennt sich die Welt in reiche und ärmere Länder. Das ist dieser Teufelskreis, der sich ständig immer wieder eingräbt in der Ungleichheit. Und das Perverse, das Paradoxe ist, dass sich unter diesen Umständen ärmere Länder damit helfen, dass sie Schulden vergeben in ausländischer Währung. Entweder an heimische Investoren oder an Auslandsinvestoren. Und sie tun das, weil zu Hause die Masse an organisch gewachsenen Finanzmärkten fehlt. Man drückt das so neutral aus, worum es hier eigentlich geht, ist, dass das heimische Bürgertum fehlt, dass die bürgerliche Revolution im Marx'schen Sinne noch nicht sich vollzogen hat, sodass heimisch gewisserweise die Kapazität für eine Kapitalmobilisierung im klassischen Modell des 18., 19. Jahrhunderts in Europa einfach nicht funktioniert. Und man nimmt sich stattdessen für Projekte das Kapital von außen und gerät dadurch in einen Teufelskreis, denn es ist zwar kurzfristig attraktiv, sich Dollar zu leihen und möglicherweise nur möglich, sich in Fremdwährung Geld zu leihen. Das Problem ist, dass man dann als peripher und untergeordnetes Teil eines Dollarsystems funktioniert. Und wenn die Inflation in Amerika ansteigt zum Beispiel, dann schiebt die Federal Reserve, die amerikanische Zentralbank, die Zinsen nach oben und alle Länder, die aufgrund der Unterentwickeltheit, so sagt man das höflich, ihrer lokalen Finanzsysteme an das Dollarsystem angeschlossen sind, spüren dann die Auswirkung davon. Und vor allem sind es natürlich dann die ärmeren Länder, die am schnellsten die Zinserhöhung mitbekommen oder sogar nach vom neuen Kredit vollkommen ausgeschlossen werden. Das heißt, sie koppeln sich an das internationale System an, weil es Kreditmöglichkeiten bietet, die aus heimischen Mitteln nicht zu bekommen sind. Und man wird dadurch Roadkill, man wird dadurch zum Opfer der zyklischen Bewegung der amerikanischen Wirtschaftssystems. Und das potenziert sich dann auch noch durch mehr oder weniger synchron oder asynchron laufende Entwicklung auf den großen Warenmärkten. Klassisch wird natürlich eine Aufnahme von Krediten in einem Entwicklung oder Schwellenland dadurch gedeckt, dass man Exportüberschüsse mit einrechnet. Das heißt also, die Schulden in Dollar werden dann durch Dollareinnahmen bedient. Und die Länder sind dementsprechend einer massiven Instabilität bei den Zinsen, bei den Währungskursen und auch den Warenmärkten ausgesetzt. Es kann gut gehen. Es gibt Kreisläufe, in denen diese Sachen nicht miteinander synchronisiert sind oder sogar stabilisierend miteinander synchronisiert sind. Aber es ist vor allem einfach ein Riesenrisiko. Und von Fall zu Fall, abhängig von der Marktstruktur, abhängig von der Terminierung der Kredite und abhängig von den Zinsraten, die bezahlt werden kann, ist das ein klassischer Krisenauslöser für ein Schwellenland oder ein Entwicklungsland.
Und das führt dann auch wieder zu den hohen Zinsen, die diese Länder auf ihre Anleihen zahlen müssen.
Und ich meine, das ist ein Kreis, der sich endlos schließt. Denn ich meine, Schwellenland zum Beispiel ist ein Begriff, der aus den Finanzmärkten herauskommt. Das ist eine Klassifikation einer bestimmten Gruppe von Ländern, die Kredite aufnehmen.
Als es diese Zollankündigung von Trump gab, dann gab es ja auch einige interessante und auch ungewöhnliche vor allem Entwicklungen auf den Finanzmärkten. Also man konnte da zum Teil beobachten, dass der Wert des Dollars ziemlich stark abgesunken ist und gleichzeitig die Zinsen auf US-Anleihen gestiegen sind, was so in der Regel entgegengesetzlich ist zu den normalen Entwicklungen. Kannst du uns das etwas erklären? Also woran liegt das? Also das wurde ja gedeutet, als dass InvestorInnen praktisch jetzt gerade nicht mehr so viel Vertrauen haben und ihr Geld zum Teil sogar abziehen. Liegt das daran oder welche Dynamik steckt dahinter?
Ja, und man munkelte sogar, Amerika wird zum Schwellenland. Das hat mit dieser zyklischen Korrelation der verschiedenen Zinsraten und Preisen zu tun, von denen wir gerade sprachen. Und das hat auch mit Erwartungen zu tun. Das heißt also, normalerweise, wenn ein großes Land wie Amerika Zölle erhebt, erwartet man tendenziell eine Stärkung seiner Währung. Das war das Erste. Warum erwartet man eine Stärkung der Währung? Weil ja Ziel der Zollpolitik ist ja ein Ausgleich der Handelsbilanz. Amerika ist momentan defizitär und zwar massiv über 1 Billion. Wenn Trump das schafft, das abzuschaffen, dann verändert sich natürlich das Gleichgewicht in den Währungsmärkten und man würde vermuten, dass das Dollar stärker wird. Das ist nicht geschehen und das ist der Schock. Und dann schließen sich alle weiteren Überlegungen daran an. Leute, wenn ihr zuhört und denkt, oh, wenn er jetzt eine Zollpolitik macht und dann verstärkt sich das Dollar, konterkariert das nicht? Ja, das war auch immer die Ausgangsposition der Finanzmärkte. Man erwartete, dass die Hochzollpolitik durch eine Währungsbewegung ausgeglichen werden würde. Und das trat nicht ein, sondern wir haben gleichzeitig hohe Zölle bekommen und eine Abwertung des Dollars. Potenziert wurde die Beunruhigung dadurch, dass es in den Finanzmärkten auch gewisserweise unerwartete Bewegungen gab. Sarah, du sprachst darauf an. Das erste war, dass Aktien verkauft wurden. Die Börsenkurse sind abgestürzt, vor allem für globalisierte amerikanische Firmen. Nun erwartet man, dass in solchen Fällen, wenn das Risiko in den Aktienmärkten steigt und die Leute nach Sicherheit suchen, dass sie aus den Aktienmärkten in die fest verzinslichten Papiere, und das sind, wie gesagt, der große Pool davon, sind US-amerikanische Schatzanleihen, Treasuries. Man erwartet, dass in solchen Fällen die Aktienmärkte fallen, die Nachfrage nach Schatzanleihen, nach Treasuries steigt und dementsprechend dann die Rendite, das ist das Umgekehrte des Preises, also der effektive Zinsrate, die man bezahlt, dass sie fällt. Und das wirkt dann stabilisierend. Denn was ein Aktieneinbruch bedeutet, Rezession, und was die Wirtschaft dann braucht, sind niedrige Zinsen. Und die werden dann automatisch produziert geradezu durch die Suche nach Sicherheit. Nun aber bemerkte man in einigen Tagen, dass die Leute nicht nur Aktien verkauft haben, sondern dass sie auch noch US Treasury Titel verkauft haben. Das heißt, jetzt hatten wir eine wirklich verquere Situation, in dem die Aktien fallen, die Schatzanleihen auch noch fallen, die Zinsrate hochgeht. Das heißt also, die Wirtschaft genau das Gegenteil bekommt von dem, was sie in dieser Situation braucht. Und nun erwartet man in dem dritten Markt, in dem Währungsmarkt, okay, wenn die amerikanischen Zinsen hochgehen, dann ist das ein Signal für ausländische Investoren zu sagen, okay, wir rennen in den Dollar hinein, weil wir jetzt bessere Zinsen bekommen und es auf dem Aktienmarkt ungeheuer Schnäppchen gibt. Billige amerikanische Aktien sieht man ja nicht aller Tage. Und der dritte Schock war, oh mein Gott, der Dollar fällt. Das heißt, Leute haben amerikanische Aktien verkauft, die haben amerikanische Staatsanleihen verkauft, die Zinsrate ist dementsprechend hochgegangen und statt in den Dollar hineinzurennen, sind die ausländischen Investoren aus dem Dollar heraus. Und das ist das, was man in einer Schwellenlandskrise erlebt. Das ist im Grunde ein absoluter, voller, dreifacher Ausverkauf aller amerikanischen Werte. Und das ist mit einer Systemfunktion Amerikas nicht längerfristig kompatibel. So geht's nicht. Denn was dann geschehen muss, ist, dass die Zentralbank irgendwie reagiert. Die Zentralbank würde normalerweise auf Rezessionstendenzen mit einer Zinssenkung reagieren. Jetzt kommt aber eine auch vom Markt getrieben eine Zinserhöhung. Die Fed würde versuchen, das zu konterkarieren. Aber gleichzeitig fällt die Währung, wobei die Fed, wenn sie auf Währungsstabilität aus ist, natürlich in solchen Fällen tendenziell die Zinsrate erhöhen würde. Und Trump beobachtet das ganze Geschehen aus dem White House und blästert über den Chef der amerikanischen Zentralbank ununterbrochen und wirft ihm vor, eine politische Sabotierung der Trump-Administration zu betreiben. Und das ist Erdogan-Territory. Jetzt sind wir wirklich in einer Situation, die die Situation der Türkei ähnelt, wo wir genau wissen, dass Erdogan ja auch ähnlich politische Spielchen betreibt mit seinen Zentralbankern. Und egal wie das ausgeht, dass es überhaupt diese Tage und überhaupt diese Wochen gegeben hat, ist in der Geschichte der amerikanischen Finanz- und Geldpolitik bisher einmalig. Das hatten wir in dieser Intensität noch nicht gesehen. Es ist bisher gimpflich ausgegangen, es gab bisher nicht den großen Krach, die Märkte haben sich stabilisiert, jetzt haben wir etwas bessere Nachrichten aus der Schweiz, wo die Chinesen und die Amerikaner keinen Frieden, aber zumindest einen Waffenstillstand deklariert haben im Handelskrieg, wer weiß, wie das weitergeht, aber dass man überhaupt auf solche Ideen kommt, dass überhaupt diese drei Märkte in dieser Weise funktionieren könnten, wirft alles durcheinander, denn man muss ja, wenn es um das ganz große Geld geht, wie gesagt, irgendwo die Billionen hinstecken und man muss verstehen, wie diese Preise miteinander korrelieren und wie sie es nicht tun. Das ist in den letzten Tagen vollkommen durcheinander gekommen.
Stichwort Schweiz, Stichwort Einigung. zwischen China und den USA oder zumindest das Ankündigung einer großen Annäherung. Man wird ja sehen müssen, wie fundamentiert das alles ist, was da eigentlich dahinter steckt. Aber ist nun einfach alles wieder gut? Ist alles wieder back to basics? Und ringt sich das jetzt alles wieder ein? Oder ist eigentlich der Schaden schon getan?
Ja, ich bin ja jemand, der schon seit Jahren betont, dass man das Dollarsystem nicht im europäischen Sinne als Stabilitätssystem deuten sollte. Das ist nicht nachhaltig. Das ist nicht durch irgendein Vertragswerk geregelt. Das ist nicht etwas, das man vor dem Verfassungsgericht diskutieren kann, sondern es ist ein de facto System, das entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Und darüber hinaus gibt es diese Machtapparate, die darin sehr, sehr aktiv sind. Es gibt diese massiven Netzwerkeffekte. Es ist ein de facto System, aber darüber hinaus nichts weiteres. Und in diesem Sinne könnte man sagen, okay, es schlingerte das System, aber jetzt sind wir wieder in der Stabilität und okay, jetzt nicht so sehr mit dem hohen Legitimationsanspruch kommen. Das System ist ja aus der Perspektive von großen Teilen der Welt sowieso nicht legitim. Es ist bestimmt nicht funktional. In keiner Weise sorgt es für ökonomische Gleichheit. Es ist schon immer kaputt gewesen, jetzt ist es halt auf neue Art kaputt. Ich finde das im Grunde die plausibelste Interpretation. Aber wenn man jetzt Bloomberg Fernsehen schaut und den Leuten zuschaut, den Jungs und Mädchen, die diese großen Billionen anlegen müssen, dann merkt man eine neue Unsicherheit. Ja, sowas in dieser Form hat es noch nie in dieser Form gegeben. Also diese willkürliche Destabilisierung des Systems, das Gerede über exorbitante Bürde, all das gab es in dieser Form noch nicht. Es kann gut sein, dass man das wegsteckt. Aber zur alten, zerfahrenen, kaputten Normalität geht es so ohne weiteres nicht zurück. Aber es kann gut sein, dass wir was ähnlich Kaputtes irgendwie dann doch zusammenzimmern. Man muss sich das als Bricolage, als Assemblage, als zusammengesetzt denken und nicht als intern kohärentes System. Wie beim Fahrradfahren. Das System an sich ist unmöglich. Das musste doch sofort hinfallen. Das geht nur, wenn man das geschickt fährt. Und vielleicht kriegen es die Amerikaner hin, das weiterhin geschickt zu fahren. Wir werden sehen.
Aber gleichzeitig hast du ja vorher auch gesagt, dass am Finanzmarkt ja sehr viel einfach von Erwartungen abhängig ist. Ganz viel ist auf der psychologischen Ebene, ne? Und also ich würde sagen, der US-Dollar hat jetzt schon auch an Schaden dazu gewonnen. Also es ist nicht mehr so berechenbarer wie vorher. Es ist klar, dass nicht mehr die gleiche Kompetenz da ist, dass man Trump da irgendwie nicht vertrauen kann, dass das alles so weiterlaufen wird. Also ich sehe da schon auch eine Möglichkeit, dass wir uns vielleicht so ein bisschen von der reinen Fokussierung auf den Dollar als Hauptwährung wegbewegen. Und das wird ja auch sehr stark in diesen Finanzzirkeln, wir haben es ja am Anfang erwähnt, diskutiert. Also auch in der Financial Times gab es ja jetzt, weiß nicht, wie viele Artikel darüber, ob nicht der Euro eine stärkere Rolle spielen könnte. Oder ich meine auch der chinesische Yuan, ne? Also die werden ja auch immer größer mit ihrer Wirtschaftsmacht. Also hältst du das für überhaupt gar nicht plausibel?
Du hast vollkommen recht, Sarah. Es geht alles um Erwartungen. Das ist natürlich ein Riesenbruch. Aber manchmal, wenn du mit Leuten zusammensitzt, ich habe neulich ein Panel hier in New York gemacht, und die Leute haben über das vormalige Dollarsystem geredet, als hätte es die 2008-Krise nicht gegeben und die 2020-Krise im US-Treasury-Markt. Das heißt, mit den Erwartungen, mit dieser sozialen Psychologisierung der Märkte geht ja auch Vergesslichkeit einher. Und die Frage ist, können wir Trump vergessen? Und meine Grundthese wäre, wir können das nicht ausschließen. Es ist zwar nicht konsequent und Trump ist ja kein Unfall, er ist ja kein Bug, sondern ein Feature des amerikanischen Systems. Aber trotzdem würde ich nicht ausschließen, dass die Märkte das einfach vergessen. Das wäre Punkt eins. Aber du hast vollkommen recht. Ja, in gewisser Weise, wie gesagt, das System sollte in dieser Weise nicht möglich sein. Die Disproportionalität ist absolut massiv. Die Frage ist ja nun im Grunde, okay, wie löst man das ab und kann man es durch andere Systeme ersetzen, die ähnliche Vorteile haben? Denn es ist ein Element Macht dabei, es ist klar. Aber ich würde das Machtfundament des Dollarsystems im Moment, was es natürlich wirklich problematisch macht, vorrangig als parasitär deuten. Das heißt, das System wird nicht durch Macht erhalten. Die Erhaltung des Systems gibt den Amerikanern Macht. Die Frage ist also, was sind die Kräfte, die zu Systemerhalt beitragen? Und wer hätte möglicherweise ein Interesse daran, dieses System wirklich so weitgehend auszuhöhlen, dass sie dann das amerikanische Spiel betreiben können? Und du hast recht, vielleicht die Chinesen. Nur die Chinesen müssten dann etwas in Kauf nehmen, was die Europäer sich auch angesehen haben und gedacht haben, vor allem die Deutschen, nee, damit wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Denn wenn du Reservewährung sein willst, dann musst du einen tiefen, offenen, liquiden Finanzmarkt schaffen, in dem Wertpapiere gehandelt werden können. Du kannst jedenfalls nicht einen riesen Handelsüberschuss fahren von Jahr zu Jahr. Und aus diesem Grund haben die Deutschen wohlwissend ab den 70er Jahren alles getan, zu verhindern, dass die damalige Deutschmark zur Reservewährung wird. Sie haben erstmal Schutz gesucht im europäischen System und damit im Euro ziemlich sicher gut gestellt, dass Euro nie eine Konkurrenz zum Dollar wird. Und die Chinesen werden sich das auch 2, 3, 4 Mal überlegen, ob sie wirklich in die Dollarrolle hineintreten. Nun heißt das nicht, dass das Dollarsystem der 90er Jahre endlos fortgeschrieben wird, sondern ich denke, wir sollten hypothetischer nachdenken über ein Zerbröckeln des Währungssystems, eine Auflösung von verschiedenen Aspekten. Es kann ja sein, dass zum Beispiel der Anleihemarkt immer noch über New York funktioniert, aber es könnte sein, dass zum Beispiel sehr große Teile des Ölmarktes mittlerweile in andere Währungen abgewickelt werden. Das ist ja wirklich ein klassischer Effekt der amerikanischen Ausübung, dass Öl immer noch in Dollar berechnet wird. Mittlerweile könnte sich Saudi-Arabien sehr gut dazu entscheiden, das mit den Chinesen über das Yuan zu machen stattdessen. Mal sehen. Ich würde das nicht ausschließen, aber es hat natürlich auch, wie gesagt, Nachteile, Reservewährung zu sein. Und die Europäer müssten sich dazu entscheiden, einige Billionen an gemeinsame Schulden zu vergeben. Wäre nicht schlecht, man könnte sich alle möglichen Projekte dafür ausdenken, aber das wäre der notwendige Anfang. Sonst geht's nicht.
Du hast eben das Stichwort Öl und Dollar aufgebracht und wir sind ja auch ein Podcast, der sich immer wieder mit der Klimafrage und mit der Energiewende global beschäftigt. Deswegen würde mich ein bisschen interessieren, die Verbindung von Öl- und Dollarsystem und vielleicht jetzt auch dem Weg weg vom Öl und hin zu erneuerbaren Energien, ob damit auch eine Wechsel in der Währungsgrundlage verbunden sein könnte. Also etwas schematisiert kann man ja schon sagen, erstens ist Öl der größte Gegenstand des Welthandels. Ich habe mal nachgeguckt, das sind etwa 5,7% Rohöl und 4,1% raffinierte Produkte, also etwa 10% des Welthandels sind Öl und Ölprodukte, das ist eine Menge. Und das wird überwiegend in Dollar faktoriert. Auf der anderen Seite haben wir China, ist zwar auch ein signifikanter Ölimporteur immer noch, aber ein schrumpfender, stellt ja auf batterieelektrische Autos um und sind der größte Produzent und Exporteur von Anlagen für erneuerbare Energien. Das ist eine neue Wachstumsmaschine der chinesischen Wirtschaft. Könnte man sich vorstellen, dass China sagt, okay, wir treiben das voran. Wir exportieren jetzt auf Exportkredite immer noch mehr von diesen erneuerbaren Energien, PV-Anlagen. Wir haben Überkapazitäten, wir treiben da mehr in die Welt hinein. Ja, auf diese Weise zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen eine währungspolitische Veränderung und zweitens aber auch eine Stärkung der heimischen Wirtschaft.
Ich weiß, dass es für dich so eine Fantasievorstellung ist, ein chinesischer Marshallplan gewisserweise. Und ich finde das vollkommen schlüssig. Ja, deine Zahlen zum Öl sind wirklich interessant. Also zur Information für unsere Hörerin, die Menge des Ölmarkts ist ungefähr gleich wie alle anderen Warenmärkte zusammengezählt. Das heißt also, wie gesagt, 8-9% des Welthandels ist Öl, ein weiterer 8-9% für alle anderen Waren, also so Basiswaren, Rohstoffe. Das ist wirklich massiv, der Ölmarkt. Aber eben nur 8-9% und grüne Alternativen, Solar im Grunde, in absoluten Mengen wäre noch viel, viel kleiner. Ich meine, das wäre ja erstaunlich, wenn das auf mehr als 2, 3 paar Prozent setzt des Welthandels und weil wir uns das ja möglichst billig vorstellen, möglichst klein. Das heißt, dass sich daraus für mich keine wirklichen erheblichen Konsequenzen für das Geldsystem als Ganzes ergeben. Umgekehrt könnte man fragen, okay, wenn wir uns jetzt dafür interessieren, dass möglichst viele Solaranlagen billiger aus China, sagen wir mal, an Pakistan oder Südafrika oder Tansania oder Ecuador oder was verkauft werden sollen, was wäre die beste Währung, um diesen Handel abzuwickeln? Ich denke, das ist Teil der Konditionalität, die besprochen werden müsste, aber es wäre eben nur ein Teil und es würde sehr von den daran hängenden weiteren Bestimmungen abhängen, denn das Problem tendenziell, und man sollte ja hier sehr, sehr vorsichtig sein, von Brutto- auf Netto-Rechnung umzuschalten, aber tendenziell hat ja die Welt nicht genug chinesische Währung, denn tendenziell exportieren die Chinesen ja mehr, als sie importieren. Das heißt, wenn du eine Anleihe in Yuan zurückbezahlen musst, ist dein Problem, wo kriegst du die her? Und ich meine, das ist lösbar in kleineren Mengen sowieso. Ist auch nur eine Frage der Parität. Tendenziell gibt es Abwertungsdruck im Moment für die chinesische Währung. Das heißt, es gibt genug davon. Aber wenn man sich das großartig vorstellt, dann ist das die zentrale Frage. Und wo kriegen wir die Währung her? Man muss sich immer wieder erinnern, der Marshallplan war nicht nur ganz toll und groß, sondern es war auch eine Notlösung für ein Problem, das keine Antwort hatte. Und deshalb ist man zu diesen radikalen Mitteln geschritten, weil das Fundamentalproblem der damaligen Zeit war, allen haben die Dollar gefehlt. Und die Absicht des Marshallplans ist, die Italiener dazu zu bewegen, in Deutschmark berechnete Güter zu kaufen. Das heißt, es ist eine komplexe Analogie, die hier ausbuchstabiert werden müsste. Sicherlich haben die Chinesen die Finanzmacht, um das auf Pump zu machen. Sie haben im Grunde den Amerikanern ja auf Jahre hinweg hunderte Billionen von Dollar an Gütern auf Pump geliefert. Tendenziell können sie das natürlich auch mit anderen Ländern machen.
Thema Alternativen. Also wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast gesagt, du hältst jetzt nicht für wahrscheinlich, dass es jetzt in näherer Zukunft eine Alternative zum Dollar geben wird. Und trotzdem gibt es ja in diesem System, du hast es am Anfang auch angesprochen, sehr starke Asymmetrien, worunter vor allem die Entwicklungs- und Schwellenländer leiden. Und das sind natürlich deshalb auch diejenigen, die das größte Interesse haben an der aktuellen Situation und dieser Dominanz des Dollars, was zu verändern. Wenn man jetzt nicht davon ausgeht, es wird in nächster Zeit irgendwie da eine große Bewegung oder Alternative geben, was würdest du denen denn raten? Also in dem aktuellen System, wie können die deren Finanzsituation verbessern? Also weil die haben ja die ganzen Probleme, dass sie hohe Kapitalkosten haben, dass sie Risikoprämien zahlen und so weiter, dass sie hohe Schulden haben und trotzdem müssen sie ja gleichzeitig extrem investieren und wenn sie so stark vom Dollar abhängig sind, ist es eben sehr schwer, da aus eigenen Maßnahmen rauszukommen, aus diesem Teufelskreis.
Absolut, und es ist ein Teufelskreis und wenn es einfache Antworten darauf gäbe, wären sie nicht arm. Wir hatten neulich eine ganz großartige Diskussion mit Kollegen aus Kenia und Namibien, die verzweifelt an Lösungsansätzen arbeiten. Bin Teil eines Gremiums, das den Papst beraten sollte. Ich glaube, die Antworten, auf die mir kommt, sind vielleicht dreifach. Das eine ist, ins Konkrete zu gehen. Das fand ich sehr beeindruckend an den namibischen Ansatz, zu sagen, okay, was können wir machen? Was können wir konkret machen? Welche Projekte gibt es, mit denen man arbeiten kann? Also das ist ein Punkt. Dieses projektbasierte Denken hat natürlich seine Probleme, weil es sehr kleinkariert ist im Grunde. Es geht um ein Projekt, eine Fabrik, aber trotzdem, das zeugt einen Realitätseffekt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Okay, hier ist eine Schlüssigkeit, hier ist eine Logik. Lass uns daran weiterarbeiten. Das sind dann auch Dinge, die marktgängig gemacht werden können in der Sprache des Marktes. Das sind Sachen, die man buchstäblich verkaufen kann an Investoren. Der zweite Punkt, an dem man nicht vorbeikommt, ist die innere Entwicklung. Und es geht tatsächlich ja darum, wir haben ja kein anderes Modell und historischen Analogien fehlen uns ja auch. Wir brauchen eine um den Staat herum organisierte, vermutliche oder eher unabhängige, aber eine bürgerliche Revolution. Wir brauchen eine Modernisierungsrevolution. Es geht nur mit massiver heimischer Ressourcenmobilisierung. Das muss natürlich in armen Ländern klein anfangen. Aber die Ansätze dazu sind ganz zentral. Also Fiskalstaat, die Entwicklung von Finanzmärkten in heimischer Währung. Das ist natürlich alles kapitalistisch-bürgerliches Zeug. Aber das ist das Fundament für eine Entwicklung und das macht die Schulden dann tragfähig. Und die Erfolgsgeschichten in Afrika in letzter Zeit sind ja alle so geartet. Und der dritte Aspekt ist Druck für Reform, IWF und Weltbank. Also man kann sich keine Illusionen hingeben. Der Hauptaktionär sind die Vereinigten Staaten und mit denen ist nicht zu spaßen. Und mit denen ist ein wenig konstruktive Arbeit zu machen im Moment. Aber was bleibt übrig, als das einzufordern und zu sagen, das kann nicht angehen, dass in den letzten Jahren diese Instanzen, die ja im Grunde unterstützend und fördernd sein sollten, im Grunde den Kapitalabfluss finanziert haben. Das heißt, Steuerzahler aus reichen Ländern, und um unsere Probleme geht es am allerwenigsten, aber das gehört zum Skandal dazu, dass unsere Bonität dafür verwendet wird, um den Ausstieg von großen Kapitalinteressen an den wichtigsten Märkten der Welt zu finanzieren, zu Lasten der armen Länder. Das heißt, Kapital netto fließt ab und das wird finanziert über Zuflüsse, die aus dem IWF vor allem, unter anderem aber auch von der World Bank kommen. Und es ist ein Skandal Und angesichts, wie du sagst, Sarah, der laufenden Uhr, angesichts der Dringlichkeit dieser Entwicklung, dass es überhaupt Jahre gibt, in denen dieser Fluss netto negativ wird, wir meistern die Krise, aber dadurch kommt auch nicht zur Sprache, wie grotesk es ist, was hier abläuft. Das darf in dieser Form nicht weitergehen. Also das ist gewisserweise so Bewusstseinsheben, Consciousness Raising, ständig Druck machen, Drängel. Das ist zwar lästig und langweilig in gewisser Weise, weil ja immer wieder der gleiche Punkt gemacht werden muss. Aber die Situation der letzten paar Jahre war wirklich akut. Die Verluste der Entwicklungsländer während der Covid-Krise sind nicht wieder gut gemacht worden. Die Schuldenlast, die sich in den 2010er Jahren angehäuft hat, ist ja nicht mehr für viele Länder tragbar. Und da geht es, wie die Böll-Stiftung ja nur zu gut genug weiß, einfach darum, Power zu machen, Druck zu machen, ständig dagegen anzuargumentieren. Ich sehe zu diesen drei Methoden keine Alternative. Projekte, Staat und gesellschaftliche Modernisierung und dann dieser Druck nach außen für Reformen.
Ja, danke. Wir werden vielleicht in den Shownotes ein paar Materialien und Links verbreiten. Ich arbeite da seit einiger Zeit zu dem Thema relativ intensiv, gerade zum Thema Entschuldung. Und auch eine Leseempfehlung werden wir da verlinken mit dem letzten internationalen Schuldenreport der Weltbank. Der Chefökonom der Weltbank, Inder Mitgill, hat ein wirklich hervorragendes Vorwort zum letzten Schuldenreport geschrieben, das diesen Skandal, den Adam gerade so schön beschreibt, also hervorragend auf den Punkt bringt. Also dicke Leseempfehlung. Schaut nach in den Shownotes. Und wir kommen jetzt eigentlich zu einem Ende dieses Podcasts. Wir freuen uns auf weitere Zuschriften, Feedback, Rückmeldungen, Anfragen von euch. Adam, ich freue mich auch auf deinen nächsten Besuch in Berlin, wo wir über die nächsten Folgen reden können, und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Also, Dankeschön.
Freut mich.